in den 80er Jahren hat es eine Diskussion gegeben, die 70er und 80er Jahre, eine möglichst strenge Trennung zwischen Hochschule und Wirtschaft zu haben. Und ich habe gesagt, die muss man als erstes aufheben. Das war ein Experiment. Und es hat ein paar Leute gegeben, die haben gesagt, jetzt spinnt er. Es ist gewachsen, weil Bayern innovativ das hervorragend gemacht hat und einen riesen Anklang gefunden hat. Aber dass sich die ganze Institution so entwickelt, dass das als, ich will sagen, Leuchtturm dasteht in Deutschland oder in Europa, damit habe ich nicht gerechnet.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres diesjährigen Highlight-Formats Zukunft schreiben. Diesmal ist es wirklich ein ganz besonderes Highlight, weil ich heute den Mann zu Gast habe, ohne den es Bayern innovativ gar nicht geben würde. Ich spreche von Dr. Otto Wieshoy, ehemaliger bayerischer Wirtschaftsminister und quasi unser Gründungsvater. Grüß Gott, Herr Dr. Wieshoy. Schön, dass Sie heute hier sind.
Grüß Gott.
Außerdem freue ich mich, dass Dr. Rainer Sessner bei uns ist, unser CEO, der schon seit fast 10 Jahren an der Spitze von Bayern Innovativ steht. Und auch hier danke fürs Kommen, Rainer.
Hallo.
Gemeinsam wollen wir die Vergangenheit ein bisschen aufleben lassen, die Gegenwart beleuchten und auch einen Blick in die Zukunft von Bayern Innovativ werfen. Mein Name ist Barbara Groll und ich freue mich, dass Sie zuhören.
Zukunft schreiben.
Herr Dr. Wieshoy, vor 30 Jahren wurde Bayern Innovativ gegründet. Und wenn Sie jetzt zurückblicken in das Jahr 1995, was war es denn, was Sie angetrieben hat? Was war der Auslöser für Sie, Bayern Innovativ zu gründen?
Also das Ganze hatte natürlich eine Vorgeschichte. Und die Vorgeschichte hat so ausgesehen, dass wir mit der Wiedervereinigung und der Öffnung der Grenzen nach Osten plötzlich eine völlig andere Situation hatten, eine andere Wettbewerbssituation. Bis dahin hatten wir Billiglohnländer in Fernost, wo es Großbetriebe genutzt haben. Von da ab waren die Billiglohnländer in der direkten Nachbarschaft. Jetzt sind also einfachere Produkte dorthin abgewandert und es sind auch durchaus beachtliche Produkte von dort gekommen und zu uns auf den Markt gekommen, aber zu niedrigeren Preisen. Da muss man nur schauen, Porzellan hat unseren Markt überschwemmt, herrennt aus Ungarn oder andere, die Porzellan hergestellt haben, oder Glas aus der direkten Nachbarschaft im Sudetenland oder Textilien oder. Also es hat eine ganze Menge von Produkten gegeben, die zu uns gekommen sind. Und wir hatten in diesem Zeitraum nach 90, 93 einen riesen Anstieg an Arbeitsplatzverlusten. Erst hat es geheißen, ja, die Öffnung der Grenzen ist für uns in Deutschland ein 30-jähriges Konjunkturprogramm, weil die Wirtschaft in den Ostländern aufgebaut werden muss. War aber nicht so, weil die Frage, wer das bezahlen soll, nie beantwortet war. Aber die Konkurrenzsituation war da. Und diese Konkurrenzsituation zu beherrschen und wieder die Arbeitsplätze zu stabilisieren und zu neuen Arbeitsplätzen zu kommen, ist erforderlich gemacht, zum einen bei vielen Betrieben Betriebe zu sanieren, soweit das möglich war. Das ist ja auch geschehen. Da sind die Gewerkschaften gekommen, da sind die Arbeitgeber gekommen und haben gewollt, dass wir staatlich was machen. Wir konnten nichts mit staatlichen Subventionen machen. Wir konnten nur mit Gesprächen zwischen Arbeitgebern, Arbeitnehmern, Banken etc. schauen, dass man die auf neue Beine stellt. Das ging nie ohne Schmerzen, das ging nie ohne Arbeitsplatzverluste ab. Aber immerhin, wir konnten viele Betriebe sanieren und auf neue Beine stellen. Das war aber noch keine Innovation, das war noch kein Fortschritt. Die Überlegung war dann, wie kommen wir weiter? Und ich hatte da Gespräche, wenn ich das so erzählen darf, mit dem Vorsitzenden der Gewerkschaft damals, mit Herrn Schösser, der gesagt hat, mein Gott, es ist halt nicht mehr Arbeit da, die Arbeit verteilt sich anders, wir müssen sie anders verteilen, wir müssen also die Arbeitszeit kürzen, von 40 auf 35, auf 32 Stunden, vielleicht weniger, und die Arbeit halt gerecht verteilen. Und wie ist es dann mit dem Lohnverzicht? Ja, das geht natürlich nicht, der volle Lohnausgleich muss es sein. Und auf die Frage, wie ist es dann mit der Exportwirtschaft, gab es halt keine Antwort. Und auf der anderen Seite, mit dem Chef vom Industrieverband, mit dem ich geredet habe, der hat gesagt, oh mein Gott, wir haben da viele Chancen nicht mehr bei uns. Entweder wir reduzieren die Löhne drastisch, damit wir konkurrenzfähig sind im Lohnniveau mit Spanien oder Indien oder wie auch immer, oder wir verlieren eben die Arbeitsplätze. Und das waren für mich beides keine gangbaren Wege. Und dann haben wir Konzeptionen entwickelt, die sich heute vielleicht damals illusionär angehört hatten. Heute sagt man eigentlich, war das durchaus naheliegend. Das hat ganz einfach gelautet, wir brauchen neue Produkte, neue Betriebe und neue Märkte. Und bei den neuen Produkten muss man nicht nur sagen, die Bio- und Gentechnologie, die damals neu auf den Markt gekommen ist, oder die Informations- und Kommunikationstechnik mit Handy, wo viele ja skeptisch waren bei der Aufstellung von Sendemasten, wo wir Proteste gehabt haben überall, etc. Das war alles notwendig, aber es war auch notwendig, dass der gesamte mittelständische Bereich, der ja keine Forschungseinrichtungen hat in den Betrieben, das haben die Großen gehabt, dass der an neue Themen, an neue Technologien etc. herangeführt wird oder daran teilnehmen kann. So, und jetzt kommt dazu, ich war, bevor ich Wirtschaftsminister geworden bin, 3 Jahre Staatssekretär im Kultusministerium für den Bereich Wissenschaft und Kunst. Und ich hatte damals alle Universitäten, alle Fachhochschulen in Bayern besucht und ich habe Kontakte geschlossen mit der Fraunhofer-Gesellschaft und mit der Max-Planck-Gesellschaft und mit anderen außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Und ich hatte eine Ahnung, sage ich einmal, was an Potenzial da ist. So. Und dann kam dazu, in den 80er Jahren hat es eine Diskussion gegeben, die 70er und 80er Jahre, eine möglichst strenge Trennung zwischen Hochschule und Wirtschaft zu haben. Und ich habe gesagt, die muss man als erstes aufheben. Wir brauchen den Meinungsaustausch, den Fluss zwischen Wirtschaft und Wissenschaft. Und wir brauchen etwas, eine Organisation, die das kann. Wir brauchen eine Einrichtung, wo Leute dabei sind, die sowohl mit der Wissenschaft wie mit der Wirtschaft reden können, die am besten in beiden Bereichen Erfahrungen gesammelt haben, die wissen, was in der Wirtschaft drückt, was man brauchen kann, die wissen, was in der Wissenschaft los ist, die Dialogfähigkeit haben zu beiden Bereichen. Und diese Einrichtung müssen wir gründen. Und diese Einrichtung kann nicht eine Abteilung im Wirtschaftsministerium sein. Das muss etwas sein, wo kein staatlicher Eingriff stattfindet, wo kein administrativer Eingriff stattfindet, wo eine Gesprächsbasis entsteht zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Und das war meine Devise dann, wir müssen es staatlich finanzieren, ja, aber staatsfern organisieren. Und die richtigen Leute raussuchen.
Das klingt ja unglaublich visionär am Anfang. Ich meine, Sie haben ja da etwas gemacht, das gab es noch nicht. Sie haben etwas in die Wege geleitet, das es zuvor in dieser Form noch nicht gab. Ja. Gab es da Gegenwind?
Das war ein Experiment. Und es hat ein paar Leute gegeben, die haben gesagt, jetzt spinnt er. Und das war ein Experiment ohne Garantieerfolg, ohne Erfolgsgarantie. Man hat nicht gewusst, läuft's, aber ich hatte die Überzeugung, wenn wir die richtigen Leute finden, die das machen und die das Wissen haben und die Sensibilität haben und die Dialogfähigkeit, dass sie auf beiden Seiten respektiert werden, dann kann sowas zusammenkommen. Das ist das Entscheidende. Es kam auf die richtige Personalauswahl an. Und es kam darauf an, dass man sie ungestört hat arbeiten lassen. Das waren die 2 wesentlichen Punkte. Es hat klein angefangen, ist dann ausgeweitet worden, weil die Nachfrage eben größer war. Und es ist gewachsen. Wenn ich gerade ein Beispiel nehme, diese Automobilzulieferkongresse, die haben klein angefangen, da haben am Anfang die Leute noch individuell einladen müssen. Ich weiß noch den ersten größeren, das war bei Audi in Ingolstadt. Da waren ich glaube 40, 50 Firmen da. Und dann ist es gewachsen und dann nach einigen Jahren, um 2000 rum oder 2001, 2002, waren 1200 Firmen vertreten da drin, was gar nicht vorstellbar war. Und junge Unternehmensgründer haben ihre Produkte ausgestellt, wo der Audi-Chef, damals Winterkorn, in der Früh durchgegangen ist mit mir und hat sich da informiert, was da eigentlich alles läuft. Und es war dann auch interessant, es kamen nicht nur Firmen aus Bayern. Es kamen aus ganz Deutschland, es kamen aus Frankreich, sie kamen bis von Kanada, weil ja die Automobilzulieferer ja insgesamt weltweit tätig waren und sich dafür interessiert haben. Also es ist gewachsen, aber es ist gewachsen, weil Bayern innovativ das hervorragend gemacht hat und einen riesen Anklang gefunden hat. Und das war nicht nur hier der Fall, das war bei einer ganzen Reihe von Technologiefeldern der Fall. Aber wie gesagt, wichtig war und ist, glaube ich, heute noch, der Grundsatz, lass sie arbeiten, misch dich nicht ein.
Ja. Und gab es dann vielleicht so diesen einen Moment, wo Sie sagen, jetzt weiß ich, da entsteht was Großes, da entsteht was, was Bayern verändern wird? Gab es so einen Moment, zum Beispiel einen dieser Kongresse, wo Sie gesagt haben, so?
Ja, es war so das Gefühl nach 2-3 Jahren, als wir festgestellt haben, dass diejenigen, die zu den Kongressen kommen, dann immer wieder kommen und zu Kollegen sagen, ist interessant, da müsst ihr hingehen. Das war ja nicht die Werbung, die Bayern innovativ gemacht haben mit irgendwelchen Plakaten oder Rundschreiben oder sonst was. Das war die Mund-zu-Mund-Propaganda, wo immer mehr gekommen sind und immer mehr auch Hochschuleinrichtungen gekommen sind und da sich ein Geflecht ergeben hat, ein Netzwerk ergeben hat, wo ich dann nach mehreren Jahren den Eindruck hatte, hoppla, das lebt. Das lebt von selbst und das entwickelt sich. Und weil dann die Themen dazugekommen sind, andere Themen dazugekommen sind etc., hat man gemerkt, da ist in dem Laden ist Leben drin. Und er lebt von selbst und entwickelt sich und macht. Und das war eigentlich der Punkt, wo ich sage, eigentlich kann man jetzt zuschauen, wie das weitergeht.
Rainer, wenn du das jetzt so hörst und auf diese Ursprünge zurückblickst, welche Grundideen von damals sind denn aus deiner Sicht heute noch genauso wichtig? Oder hat sich irgendwas gegenüber den frühen Tagen da geändert?
Wenig. Erstmal geht es wirklich weiterhin darum, dass wir im Dialog zwischen Wirtschaft und Wissenschaft das Thema Innovation vorantreiben. Dass wir mit den Innovationsakteuren hier intensiv das Vorantreiben pushen. Dass wir mit den richtigen Menschen, und auch da gebe ich dem Herrn Dr. Wiesoy absolut recht, dass wir mit den richtigen Menschen diesen Dialog begleiten und das Ganze entsprechend wächst. Er hat gerade so schön gesagt, da ist Leben drin und es kommt immer wieder was Neues dazu. Und insofern, da kann ich nur sagen, das ist auch genau die letzten 10 Jahre, das, was den Erfolg und die weitere Entwicklung der Bayern Innovativ getrieben hat. Immer wieder dieses Leben, Schnittstelle Wissenschaft, Wirtschaft mit den richtigen Leuten, auch immer wieder neue Themen hinzubringen, auch diese ständige Veränderung. Das ist das, was aus meiner Sicht von den ersten Tagen geblieben ist und was sich auch bis heute durchzieht. Und insofern ist diese Grundidee nach wie vor gegeben. Und das Gute ist, man lässt uns auch bis heute gestalten und machen. Darüber freuen wir uns tatsächlich sehr, dass wir eben hier dieses Vertrauen auch genießen. Auch davon hat der Dr. Wiesoy gerade ja gesprochen, dass dieses Vertrauen gewachsen ist. Und auch dieses Vertrauen hat die Bayern Innovativ die letzten 10 Jahre weiter genossen und konnte sich auf die Art und Weise auch noch weiter entwickeln. Und so sind wir heute in allen Zukunftsfeldern des Freistaats aktiv. Damals waren es eben die 10 Technologiefelder und die 10 Branchen. Heute in der Innovationsstrategie des Freistaats sind es eben die Zukunftsfelder des Freistaats und Bayern Innovativ ist in all diesen Zukunftsfeldern aktiv mit unwahrscheinlich starken Netzwerken. Von der Gesundheit über die Mobilität, Energie, Materialproduktion, Digitalisierung, Sicherheit und Verteidigung, aber auch die Kultur- und Kreativwirtschaft. Und, jetzt kommt der zweite Baustein dazu, mit den entsprechenden Services, also mit einer Fördergründerberatung, als Projektträger, mit einer Patentunterstützung. Wir führen ja dieses Gespräch gerade, weil Bayern Innovativ eigentlich 30 Jahre alt wird. Unser ältester Teil, und ich habe es dem Dr. Wiesoy vorhin auch bei einem Rundgang gezeigt, wird ja 150 Jahre alt demnächst, das Patentzentrum Bayern. Wir haben aber auch eine starke Innovationsabteilung, die dabei unterstützen kann, Trends zu scouten, Technologien zu scouten, Roadmaps zu erstellen, Szenarioanalysen zu machen. Und last but not least, das ganze Thema Europa und Internationales. Denn Innovationen machen weder an bayerischen oder Bundesgrenzen halt, sondern sind international. Und da arbeiten wir ja auch ganz, ganz eng und gerne mit unseren Schwestergesellschaften der Bayern International und Invest in Bavaria zusammen, die ja auch wieder auf die Ideen von Herrn Dr. Wiesoy zurückgehen.
Ja, und wenn man das Stichwort Europa nimmt, dann kann man ja wirklich sagen, Bayern Innovativ ist heutzutage Innovationsmotor, der weit über die Grenzen von Bayern hinaus bekannt ist und sogar europaweit als eine Art Role Model gilt.
Einblick.
Da ist jetzt meine Frage an Sie, Herr Dr. Wiesoy. Wenn Sie jetzt heute auf die Innovationslandschaft in Bayern schauen, hat sich dann Ihre Vision von damals erfüllt? Sind Sie zufrieden mit dem, was Sie sehen?
Also, wenn ich das anschaue und wenn ich das alles würdige, was mir das Essen vorher gezeigt hat, muss ich sagen, bin ich mehr als zufrieden. Das war damals nicht zu erwarten, weil wir gesagt haben, wir wollen schauen, dass bei uns in Bayern der Mittelstand mit Produktverbesserung, neuen Produkten besser wird, wettbewerbsfähiger wird, dass er dem Wettbewerb standhält, dass er mithalten kann bei all den Dingen, bei gleichen Lohnkosten, bei all den Dingen. Dann war das so ein Denken für die bayerische Wirtschaft. Dass aufgrund der wirtschaftlichen Gegebenheiten und der großen Verflechtungen, auch der Lieferketten in verschiedenen Bereichen, das dann sehr bald über Bayern hinausgegangen ist, war eine interessante Erfahrung. Dann haben wir gedacht, Deutschland kann interessant sein, dass es mittlerweile ein Netzwerk gibt in verschiedenen Themen, das europäisch ist und über Europa hinausgeht, ist interessant. Hatten wir damals auch zum Beispiel bei bestimmten Kongressen, wir erwähnt Automobilzulieferer, wo Firmen auch aus Kanada gekommen sind, aus anderen Ländern, hatten wir auch bei Medizintechnik und Pharma, wo ja der Markt sowieso von Haus aus sehr international ist. Das war ja die andere Gründung noch, Medizintechnik und Pharma ist ja jetzt integriert hier bei Bayern Innovativ. Da war der Anspruch schon bei diesem Thema deutlich über die Grenzen Bayerns hinausgegeben. Aber dass sich die ganze Institution so entwickelt, dass das als, ich will sagen, Leuchtturm dasteht in Deutschland oder in Europa. Damit habe ich nicht gerechnet und das war auch nicht das Ziel am Anfang, ganz ehrlich gesagt. Das Ziel war, der bayerischen Wirtschaft zu helfen.
Also Sie sind quasi über das Ziel hinausgeschossen.
Gott sei Dank. Ja. Gott sei Dank. Und die Potenziale unserer Hochschulen, unserer Forschungseinrichtungen zu nutzen. Also dadurch quasi den Innovationsprozess zu fördern. Jetzt zieht es viel größere Kreise und das kann man eigentlich nur begrüßen, weil dann die Entwicklung Richtung Innovationen und Richtung Stabilität und Wettbewerbsfähigkeit natürlich viel besser ist. Und ein Grundsatz, und deswegen würde ich dem auch nie einen Rahmen vorsetzen, ein Grundsatz gilt auch immer und dann sollte man merken, nichts ist beständiger als der Wandel. Es gilt in der Wissenschaft, gilt in der Wirtschaft und den lebt Bayern Innovativ. Darum kann man nicht sagen, ihr habt euch in den und den Bahnen zu bewegen, sondern ist eine Entwicklung.
Ja, ich glaube, das kannst du bestätigen, Rainer, ne? Der Wandel, den leben wir. Gibt es denn etwas, was deiner Meinung nach sich in puncto Innovationsgeist unterscheidet, damals, heute, oder ist der gleich geblieben?
Also wenn ich diese Idee verfolge und wenn ich auch zuhöre, wie sich das damals entwickelt hat, dann ist viel gleich geblieben. Und gerade der Satz, nichts ist beständiger als der Wandel, ist ja etwas, was wir uns sogar in unserer Strategie gegeben haben. Wir haben uns als Strategie gegeben, uns ständig zu verändern, immer wieder anzupassen. Und das Team weiß es letztendlich auch, das Team der Bayern Innovativ, dass wir regelmäßig uns angucken, sind wir noch in den richtigen Themenfeldern unterwegs, machen wir noch das Richtige, was kommt Neues. Wir uns auch regelmäßig organisatorisch anpassen, also das haben wir die letzten 9 bis 10 Jahre gemacht und das ist die 20 Jahre davor letztendlich auch immer wieder passiert. Es kamen neue Aufgaben, neue Themen hinzu, die letztendlich dann einen Bedarf, und darum geht es am Ende des Tages, in der Wirtschaft auch adressiert haben. Und an der Schnittstelle eben zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Es geht darum, dass wir das, was die Unternehmen brauchen oder auch das, was die Wissenschaft braucht, um dann für die Unternehmen die richtigen Innovationsimpulse zu setzen, immer wieder zu adressieren und hier mit neuen Leistungen, mit neuen Services dann auch unterwegs zu sein. Und das hat auch zu dem großen Erfolg der letzten Jahre beigetragen und hat Bayern Innovativ zu dem gemacht, was es heute ist.
Man kann ja dann quasi auch sagen, Bayern Innovativ sorgt seit Jahrzehnten dafür, dass tolle Ideen nicht im Labor stecken bleiben, sondern dass sie in die Anwendung kommen und zwar erfolgreich in die Anwendung kommen. Und jetzt wüsste ich gerne von dir, welche Entwicklungen wie beispielsweise Digitalisierung oder Mobilität deiner Meinung nach die Zukunft bestimmen werden und wie geht Bayern Innovativ aktuell genau mit diesen Themen um?
Das ist eine enorme Vielzahl an Themen, die natürlich die bayerische Wirtschaft umtreiben und viele neue Impulse und Ideen. Seit vielen Jahren treibt uns natürlich die Digitalisierung an. Innerhalb der Digitalisierung natürlich jetzt auch Themen wie Quantentechnologie, aber auch im Bereich der Energie mit regenerativen Energien, aber auch neuen Energieformen wie Fusionstechnologien, die natürlich auch wieder diese Interdisziplinarität brauchen. Oder aber die Verknüpfung von Technologien, also wenn ich an Quantentechnologie mit künstlicher Intelligenz oder dann auch 6G denke, die dann Anwendungen ermöglichen, die sonst gar nicht denkbar wären. Mir ist aber, und jetzt komme ich nochmal auf einen Punkt zurück, den du gerade angesprochen hast, wichtig, dass wir hier verschiedene Stoßrichtungen haben. Das eine ist natürlich, dass wir Unternehmen dabei begleiten, in diese Wertschöpfungsketten dieser neuen Technologien zu kommen. Das heißt, dass sie einen Beitrag leisten, dass diese Technologie umgesetzt werden kann und dass sie dabei ihren Beitrag in der Wertschöpfung haben und bekommen. Der zweite Aspekt ist aber eben auch, dass wir dann diese neuen Technologien für die Unternehmen und mit den Unternehmen in die Anwendung bringen. Heißt am Beispiel der Quantentechnologie zum Beispiel, dass wir einerseits Unternehmen dabei unterstützen, mit Komponenten in dieser Technologie, in dieser Wertschöpfungskette ihren Beitrag leisten zu können und auf der anderen Seite, dass Unternehmen frühzeitig darauf vorbereitet werden, was sie alles mit dieser Technologie machen können.
Das ist ja eigentlich genau in Ihrem Sinne, Herr Dr. Wieser, wenn ich mir das so anhöre. Wenn Sie jetzt heute eine Innovationsstrategie, also für die nächsten, sagen wir mal, 30 Jahre schreiben müssten, was müsste Ihrer Meinung nach da drinstehen? Welche Kernpunkte sehen Sie heute entweder genauso wichtig wie früher oder noch viel wichtiger als früher? Gibt es da etwas?
Also, erstens würde ich die nicht schreiben, weil ich mir nicht anmaße, dass ich so in den Themen drin bin, wie ich das erforderlich wäre. Aber ich denke, es gibt doch eine Reihe von Punkten, die sich abzeichnen. Was immer bleibt, ist das Thema Energie. Das ist sogar viel aktueller geworden, als das vor 30 Jahren war. Was bleibt ist, oder interessant bleibt, ist das Thema Mobilität. Was interessant bleibt auch, ist das Thema Gesundheit. Das sind Dauerthemen, mit denen die Menschheit beschäftigt ist. Was dazu kommt für uns, ist das ganze Thema Frage Sicherheit, Verteidigung. Was tut sich da? Auch im Zusammenhang, die Kriege finden ja nicht mehr so simpel statt, wie es vor Jahrzehnten war, sondern das ist alles Hightech, was heute stattfindet. Und da muss man auch schauen, sind wir da auf der Höhe der Zeit? Das sind genauso die Themen im Cyberraum. Das sind die Themen der Überwachung und all diese Dinge, sind wir da aktuell auf der Höhe der Zeit. Da muss man sehen, dass wir hier in Europa in den letzten Jahren, ich denke, trotz technischer Potenziale und trotz großem Know-how, das wir haben, viele Dinge versäumt haben oder einfach links liegen lassen haben aus Bequemlichkeit. Es war falsch. Und da muss man auch mit einsteigen und muss sehen, dass man da etwas weiterkommt. Und es kommt noch was dazu. Also der Dialog zwischen Wirtschaft und Wissenschaft lebt ja auch davon, dass Anforderungen von beiden Seiten kommen und kommen müssen. Wenn ich das lese, das kann ich nicht beurteilen, Herr Sessler, das werden Sie besser wissen. In früheren Jahren war das einfacher, als wir angefangen haben mit Herrn Nassau, dass wir gesagt haben, da gibt's die und die Themen. Da waren die Anforderungen von der Wirtschaft sehr klar und die Potenziale der Wissenschaft auch, da konnte man einiges kombinieren. Jetzt lese ich hin und wieder in Zeitungen und interessanterweise von amerikanischen Vertretern, die sagen, Deutschland hat eine hochqualifizierte Wissenschaftslandschaft, hat aber immer noch Probleme in der Umsetzung des Know-how in Produkte in die Wirtschaft. Und da meine ich, lässt sich vielleicht das eine oder andere noch rauskitzeln. Kann ich nicht sagen, aber vielleicht muss man da noch eine Möglichkeit schaffen, dass die Hochschulen, die Wissenschaft nicht gerade auf Anforderungen der Wirtschaft reagiert, sondern mit eigenen Themen kommt. Oder macht es, wird das sowieso schon gemacht? Ich kann es nicht beurteilen. Ich wundere mich nur, dass Sie mit so hohem Respekt von unserer Wissenschaft reden und sagen, da ist noch einiges im Schlummern. Heißt, dass die Aufgabenstellung für Bayern Innovativ nicht ausläuft.
Mit Sicherheit nicht. Rainer, willst du da vielleicht gleich dran anknüpfen?
Ja, gerne. Tatsächlich erleben wir das auch in unserer täglichen Arbeit, also wenn wir eine Roadmap erstellen oder eine Technologie- oder Trendradar erstellen und uns einerseits angucken, wo die Wissenschaft in Bayern und in Deutschland steht, dann sind wir tatsächlich auf Augenhöhe mit allen führenden Nationen. Wenn wir uns dann aber zum Beispiel angucken, was an Patenten, und das ist ja schon der erste Transfer in die Wirtschaft, auch aus den Hochschulen heraus passiert, dann sind wir da an vielen Stellen kaum existent. Also da sind wir auf Wissenschaftsseite, auf Augenhöhe und in diesem Themenfeld zum Beispiel um 1-2 Größenordnungen schlechter als dann diese anderen führenden Nationen. Und da könnten wir zum Beispiel schon mal ansetzen und viel tun. Das andere ist natürlich, und auch das ist was, was regelmäßig zu hören ist, dass man dann auch bereit ist, in diese neuen Technologien, in diese neuen Produkte oder auch Ausgründungen natürlich zu investieren. Wir sind in den Frühförderungen noch extrem stark. Wenn es dann aber um die großvolumigeren Investitionen geht, da fehlt uns dann ganz oft auch der Mut. Und das ist, glaube ich, was, da können wir auch nochmal intensiv angreifen, hier das zu begleiten und auch unsere Industrie zu ermutigen, in solche neuen Technologien, in neue Produkte reinzugehen.
Ist das auch etwas, hat es auch etwas mit fehlender Risikobereitschaft zu tun? Müssen wir da offener werden?
Naja, auch das ist natürlich was, was man immer wieder liest und was ich zumindest auch so wahrnehme, dass es in anderen Kulturen durchaus eben auch okay ist zu scheitern und bei uns eher schwierig ist. Dabei, und da spreche ich jetzt einfach mal aus eigener Erfahrung, ich habe immer am meisten dabei gelernt und mich auch am meisten weiterentwickelt, wenn ich gescheitert bin, wenn mal etwas schiefgegangen ist. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, um sich dann auch in neue Dimensionen zu entwickeln. Also wenn irgendwas total glatt läuft, dann hat man nichts gelernt dabei. Und insofern, da könnte man sicher auch nochmal ansetzen.
Herr Dr. Wieser, Sie haben genickt.
Ja, ich gebe mir inzwischen recht, weil in anderen Ländern ist eine andere Kultur da. Ich habe das erfahren, war auch 1993, als es um die Frage ging, Gründung neuer Betriebe, speziell bei der Bio- und Gentechnologie, bei der Informationskommunikationstechnik, wo ich gesagt habe, da holen wir uns gute Absolventen her, etc. und die sollen das dann aufbauen. Und wenn es um die Finanzierung gegangen ist, da haben die Banken dann gesagt, nein, die haben kein Eigenkapital, können wir leider nichts machen, die Versicherungen auch. Aber da hat mir einer den Hinweis gegeben, damals war der Begriff Venture Capital in Deutschland überhaupt noch nicht bekannt. Es war der Herr Schmidt von der Hypovereinsbank, der hat gesagt, ja, das ist ein Venture-Capital-Thema. Und sagt, wo wird das praktiziert? Ja, in den USA, Kalifornien. Ich bin damals tatsächlich hin, habe mir Termine geben lassen bei 3 Venture-Capital-Firmen und dann auch bei Existenzgründern, um das zu studieren. Und das war interessant, weil die Venture-Capital-Firmen gesagt haben, bei 10 Firmen, die sie finanzieren, gehen 8 pleite. Und das ist eine ungeheuer große Zahl. Und ich habe gesagt, was machen Sie dann mit denen? Und ich habe gesagt, ja, die kommen vielleicht später wieder, haben eine neue Idee. Und dann reden wir mit denen, weil die schon eine schlechte Erfahrung gemacht haben, dann machen sie es nachher besser. Und in Deutschland ist es eigentlich kaum vorstellbar. Wir haben auch geschaut, dass es anders läuft. Aber was auch interessant war, und das ist das, was mich heute noch ärgert, wir haben seinerzeit einen Gesetzentwurf eingebracht, 98, dass man privates Kapital mobilisiert für derartige Investments, weil die leichter damit umgehen. Da ist nichts draus geworden. Jetzt habe ich gelesen, dass man überlegt, mit der Allianz und mit ein paar anderen Geldgebern, Geldsammelstellen, sowas aufzubauen etc. Es liegen 9 Billionen Bargeld in Deutschland rum. Und wenn man da ein bisschen steuerlich begünstigt was macht, dann kann man damit enorme Fonds aufbauen für diese Zwecke. Und dann kann man die Existenzgründerszenerie pushen, ganz massiv. Und das ist das, was bei uns noch fehlt. Weil wir haben viele Gründungen, aber wir hätten viele Leute, die in der Lage wären, was auf die Beine zu stellen, einen Schub zu bringen, einen Innovationsschub zu bringen mit neuen Betrieben, mit neuen Produkten. Da sind Sie direkt am Drücker, wenn das mit der Finanzierung leichter gehen würde. Und da stehen wir uns selbst im Weg. Wenn man heute jemand sagt, mach doch eine Steuererleichterung, dann heißt es, oh, Steuergeschenke. Das ist ein völliger Blödsinn. Man muss schauen, dass man das Geld mobilisiert. Und nur über mobilisiertes Geld entstehen neue Arbeitsplätze, entstehen neue Einnahmen, entstehen neue Steuern. Die Steuern entstehen nicht, wenn das Geld irgendwo auf den Konten liegt. Die entstehen dann, wenn es neue Betriebe, neue Arbeitsplätze, neue Produkte, neue Ideen, neue Kreativität gibt. Das ist genau der entscheidende Punkt. Und dafür das Geld zu mobilisieren, indem man auch, meinetwegen, dem, der das riskiert, eine Steuervergünstigung gibt. Das ist das, was Leben in die Bude bringt. Das wollte ich da anbringen. Denn das Problem ist bei uns immer noch nicht gelöst. Und da kann man von anderen Ländern viel lernen. Da haben Sie recht.
Das stimmt, ja.
Also wir haben noch viele Visionen. Rainer, welche langfristigen Visionen hat denn Bayern innovativ für die Zukunft? Und wie könnte das, was heute entschieden wird, auch die Arbeit unserer Netzwerkpartner revolutionieren? Gibt es da etwas?
Naja, und das ist vielleicht auch eine der Entwicklungen der letzten 20 Jahre. Neben der Bayern Innovativ ist ein extrem starkes Ökosystem entstanden. Aber auch, und auch das muss man sagen, ein extrem komplexes Ökosystem mit unwahrscheinlich vielen Initiativen, mit unwahrscheinlich vielen Möglichkeiten einerseits, auf der anderen Seite aber eben auch eine Herausforderung für die Unternehmen. Mit welchem Netzwerk soll ich denn jetzt zusammenarbeiten? Wer bietet mir denn jetzt welche Leistung an? Und wenn ich da an die Vision der Zukunft für die Bayern Innovativ denke, dann ist es noch mehr die, dass wir als Netzwerk der Netzwerke hier ganz eng mit diesen vielen Initiativen zusammenarbeiten und für die Unternehmen letztendlich aber der Anlaufpunkt sind, der One-Stop-Shop, über den die Unternehmen dann auf dieses Ökosystem mit all den starken Leistungen zugreifen können und damit einfacher und durchschaubarer für die Unternehmen wird. Darin sehe ich einen ganz, ganz großen Mehrwert. Den zweiten, den haben wir heute schon und den gilt es aber auch zu bewahren und letztendlich noch weiter zu stärken, ist eben genau dieses Branchen- und Technologieübergreifende. Also wirklich in allen Zukunftsfeldern aktiv zu sein und damit auch die großen Investitionen, gerade im Hightech- und Deeptech-Bereich, vorantreiben zu können. Denn Hightech und Deeptech erfordert letztendlich eine große Multidisziplinarität. Da kommen Energiefragen, Robotikfragen, Materialfragen, Mobilitätsfragen, Logistikfragen, alle zusammen. Und die gilt es dann zu lösen, damit letztendlich auch diese komplexen Themen zu einer Innovation werden können. Und das gilt es weiter auszubauen. Und darauf freue ich mich, da habe ich richtig Lust drauf, dann diese vielen Ideen und Impulse, die da entstehen, die werden uns als Freistaat voranbringen und wir als Bayern Innovativ werden das hoffentlich über die nächsten 30 Jahre weiter erfolgreich begleiten können.
Ja, danke schön. Jetzt habe ich aber doch noch eine Frage.
Die Frage zum Schluss.
Wenn Sie jetzt beide zum 30. Geburtstag von Bayern Innovativ einen Wunsch frei hätten, um die Innovationskraft von Bayern entscheidend zu stärken. Also einen Wunsch, mit dem Sie das möglich machen. Was wäre das?
Also ich will erstens einmal Herrn Sessner und Bayern Innovativ gratulieren zu der Entwicklung, die Sie die letzten Jahre gemacht haben und zu der breiten Aufstellung, die Sie haben und zu der Kreativität, die nach wie vor voll vorhanden ist. Und zu dem Leben in dem Netzwerk Wissenschaft, Wirtschaft, mit so einem großen Respekt, dass das so gemacht wird und auch so weitergeführt wird. Wenn ich Ihnen dazugehört habe, muss ich sagen, das ist meines Erachtens der richtige Weg und der richtige Kurs. Wenn ich einen Wunsch äußern dürfte, dann betrifft er nicht einmal Bayern Innovativ, sondern schließt an das, was ich vorher gesagt habe, dass diese Kreativität, die hier vorhanden ist und die auch bei den Hochschulen vorhanden ist, noch stärker zum Ausdruck kommt, nicht nur in neuen Produkten, sondern auch in neuen Betrieben, weil wir hier große Potenziale haben. Und da hängt es an der Finanzierung, wo viele zu luschig noch sind, um einmal zu sehen, was man machen kann, ohne dem Staat zu schaden, was dem Staat Einnahmen bringen würde, wenn man mit kreativen Ideen auch an dieses Thema herangeht und nicht mit irgendwelchen falschen Vorbehalten. Das wäre mein Wunsch, dass wir sagen, diese Kreativität, die bei uns, die man in Bayern Innovativ sieht, die in den Hochschulen steckt, die ja in den Menschen steckt, in den Leuten, die das machen. Das ist ja der entscheidende Faktor. Diese Kreativität noch zu pushen durch ein flexibleres Finanzierungssystem, um das alles auf den Markt zu bringen und das alles zum Nutzen der Menschen quasi zum Leben zu erwecken. Das wäre mein Wunsch, das ist eine Ergänzung zu all dem, was Sie machen.
Ja, mein Wunsch folgt letztendlich einem Prinzip, das ich seit 10 Jahren hier bei der Bayern Innovativ auch als wichtigen Strategiepunkt etabliert habe. Das ist das ganze Thema Open Innovation. Ich glaube tatsächlich, dass wenn wir als Ökosystem gemeinsam an den neuen Innovationen arbeiten, miteinander und untereinander gar nicht so sehr den Wettbewerb pflegen, gerade in diesem Ökosystem, sondern miteinander die Innovationen vorantreiben, dann werden wir noch erfolgreicher sein. Der Wettbewerb ist nämlich, und das ist damals wie heute, eigentlich gar nicht hier in der Region oder im Land, sondern der Wettbewerb ist an der Stelle global und die Herausforderungen sind global. Und denen können wir nur gemeinsam begegnen, miteinander begegnen. Und das ist mein großer Wunsch, dass wir das im Sinne dieses Open Innovation Ansatzes tun. Und wenn uns das gelingt, dann werden wir weiter sehr, sehr erfolgreich sein.
Ja, dann ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an Sie beide, dass Sie uns so viele interessante Einblicke in die Gründungsgeschichte unseres Unternehmens gegeben haben, aber auch in die Gegenwart haben blicken lassen. Danke auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich, wenn Sie zur nächsten Folge wieder einschalten. Am besten abonnieren Sie gleich unseren Podcast bei Spotify, dann verpassen Sie keine Folge mehr. Und Sie dürfen uns sehr, sehr gerne eine positive Bewertung hinterlassen, wenn Ihnen unser Podcast gefällt. Ich bin Barbara Groll und das war Zukunft schreiben, ein Format des Podcasts Innovation leben von Bayern Innovativ.